Bevor ich jetzt aber mit meiner Geschichte beginne, möchte ich mich zunächst für unsere erste positive Bewertung bedanken. Der Gruß geht an Uli. Und wir würden uns natürlich auch über weitere freuen, aber natürlich auch über andere Rückmeldungen zu Themenvorschlägen oder auch zu Verbesserungsvorschlägen. Jetzt aber erstmal zu meiner heutigen Geschichte. Heute sprechen wir über einen der bedeutendsten und einflussreichsten Trainer in der Geschichte des Sports. Paul Brown und die Cleveland Browns. Paul Eugene Brown wurde am 7.9.1908 in Norwalk, Ohio geboren. Brown wuchs in einer kleinen Stadt namens Massillon in Ohio auf, etwa 80 Kilometer südlich von Cleveland. Das war eine Kleinstadt mit 15.000 Einwohnern. Sein Vater Lester war Fahrdienstleiter in Massillon. Das war eine Schiffs- und Stahlstadt, die vor allem besessen war von ihren Highschool- und Profi-Football-Teams. Die hießen übrigens beide Tigers. Dazu muss man sagen, dass Ohio ja schon früh ein Zentrum des American Football gewesen ist. Habe ich ja schon in meiner ersten Folge so angedeutet. Da bildet sich ja auch die Ohio League, aus der dann später die NFL hervorgeht.
Guter Hinweis. Ja, ich erinnere mich dunkel, aber da kann man ja nochmal nachhören.
Massillons Hauptkonkurrent auf beiden Ebenen, sowohl Highschool als auch im Profitum, waren die Canton Bulldogs. Das ist ja auch eine legendäre Mannschaft und Gründungsmitglied der NFL. Diese wurde allerdings schon nach wenigen Jahren aufgelöst.
Ist nicht Canton auch die Profi, die Hall of Fame der NFL?
Genau, weil da wurde die Canton. Genau, da wurde die NFL ja auch gegründet. Ohio ist halt so der Kern der NFL. Brown besuchte 1922 die Washington High School. Obwohl er schon als Kind Football gespielt hat, war Brown mit weniger als 150 Pfund eigentlich zu klein und zu schmächtig für das Spiel. Deshalb konzentrierte er sich mehr so auf Stabhochsprung und Laufen. Aber Harry Stuhldreher, ein deutschstämmiger Amerikaner, der später auch zu den Four Horsemen von Notre Dame gehörte, war damals der Quarterback der Highschool. Doch Massillons Coach Dave Stewart erkannte Browns Entschlossenheit und sein Durchsetzungsvermögen. Und weil er ja trotz seiner geringen Größe ein guter Springer war, holte er ihn ins Footballteam. 1924 übernahm er dann die Rolle des Starting Quarterbacks. In Browns Junior- und Seniorenjahren war er dann auch Stammspieler in Massillon und die hatten auch eine gute Bilanz. Die haben 15 Siege und nur 3 Niederlagen gehabt.
Das ist ganz ordentlich. Das ist richtig gut sogar.
Ja, Brown hat dann auch 1925 seinen Abschluss gemacht und schrieb sich dann in den folgenden Jahren bei der Ohio State University ein. Er hatte auch da die Hoffnung, bei den Buckeyes, das war ein bekanntes Team, auch Quarterback zu werden.
Übrigens, die heißen immer noch so, die Ohio Buckeyes. Das ist immer noch der Nickname von dem College-Team.
Er hatte auch dort gehofft, dass er Quarterback werden könnte, hat es allerdings schon im ersten Jahr nicht über die Tryout-Phase hinaus geschafft. Er ist dann zur Miami University in Oxford, Ohio gewechselt. Dort war ein sehr bekannter Mann schon der Starting Quarterback, nämlich Weep Eubank. Das wird später mal ein sehr...
Ach, den kenne ich doch. Ja. Ja, als Trainer später. Also, krass. Hm.
Genau, und der ist ein legendärer Trainer.
Und Jets später.
Genau, und über den haben wir ja auch bereits in der Folge über Joe Namath gesprochen. Mhm. 1929 heiratete Brown dann seine Highschool-Liebe Katie Kester. Er studierte Jura und erwog auch ein Stipendium für Geschichte anzunehmen, um dort zu studieren. Aber das hat er dann alles abgebrochen und er hat auf Empfehlung seines früheren Highschool-Trainers 1930 lieber eine Stelle bei der Severn School, einer privaten Highschool, als Football-Trainer angenommen. Dort verbrachte Brown 2 sehr erfolgreiche Jahre. In seiner ersten Saison blieb das Team ungeschlagen und gewann auch die Staatsmeisterschaft. 1932 kehrte er aber schon nach Massillon zurück. Er war damals erst 24 Jahre und übernahm den Trainerposten an seiner früheren Highschool, nachdem sein Trainer aufgehört hatte. Das Problem war, dass in den letzten Jahren zuvor die Highschool mittelmäßig im Football geworden war. Man hatte schlechte Ergebnisse eingefahren und man suchte jetzt jemanden, der mit neuen Methoden an die Sache rangeht und sozusagen das Team wieder auf Kurs bringt. Browns Strategie bestand darin, eine disziplinierte, hart arbeitende Mannschaft aufzubauen. Er entließ schon am Anfang einen Assistenten, zum Beispiel deshalb, weil er zu spät zum Training kam. Der hatte eigentlich auch einen guten Grund, zu spät zu kommen. Der musste nämlich nebenbei auf seiner Farm arbeiten. Allerdings
das ist wahrlich ein guter Grund.
Ja, Paul Brown fand das allerdings nicht und hat ihn direkt rausgeworfen. Er wollte damit wohl ein Zeichen setzen. Es war auch so, dass keiner der Spieler während des Spiels auf einer Bank sitzen durfte. Brown ließ seine Spieler lieber stehen. In Massillon führte Brown auch eine neue Offense und ein sogenanntes Blocking-Schema ein. Damit war er eigentlich der Erste, der sowas überhaupt machte. Er setzte vor allem auf Schnelligkeit gegenüber Stärke. Das kommt wohl auch daher, da er selber schmächtig war und eigentlich ja auch fürs Football in der Art nicht geeignet war. Aber er war ja selber auch sehr schnell gewesen in seinen früheren Jahren. In der ersten Saison gab es schon eigentlich ganz gute Ergebnisse. Man gewann mehr, als man verloren hat, aber das war noch weit von dem entfernt, was seine eigenen Ansprüche waren. Die Tigers verbesserten sich unter ihm 1933, dann im zweiten Jahr erneut. Man gewann 8 Mal und hat nur 2 verloren. Und zwar verlor man vor allem ein Spiel gegen den Hauptkonkurrenten, die Canton Bulldogs. Im Jahr 1934 gewann Massillon fast alle Spiele. Erneut verlor man gegen den Hauptkonkurrenten. Und man muss sich das so vorstellen, bei so einem Highschool-Team, wo die ganze Stadt dahinter steht, wenn man dann gegen den Nachbarort verliert, dann kann die Saison noch so gut sein. Er drohte also schon eigentlich, dass es da Ungemach gab und es ein bisschen schwierig für ihn wurde. Allerdings im nächsten Jahr gelang dann das Kunststück, jedes einzelne Spiel mit seiner Mannschaft zu gewinnen.
Auch gegen Canton.
Auch gegen Canton.
Ha, endlich.
Also zu dieser Zeit hatte Brown schon sein Spielsystem eingeführt. Strenge, systematische Herangehensweise war so sein Hauptmerkmal. Vor allem war er einer, der gut organisiert war. Er hatte so ein Rekrutierungsnetzwerk aufgebaut, mit dem man vielversprechende Jungen aus der näheren Umgebung heranzog und zu sich an die Highschool lotste. Er hat dabei auch überhaupt nicht darauf geachtet, ob das Weiße oder Schwarze waren. Das war für ihn überhaupt kein Problem. Er holte als einer der Ersten mehrere afroamerikanische Spieler in das Team, weil für ihn nur entscheidend war, wie schnell und wie gut sie waren.
Aber auch sehr, sehr clever, weil die waren ja einfach richtig gute Spieler. Vollkommen egal, welche Hautfarbe.
In den folgenden 5 Spielzeiten verlor Massillon nur ein einziges Spiel. Und das war eine 0-7 Niederlage im Jahr 1937, nachdem mehrere Spieler an einer Grippe erkrankt waren. Dadurch wuchs natürlich das Ansehen der Tigers auch über die lokalen Grenzen hinaus. Und Paul Brown überzeugte dadurch auch die Schule, ein neues Stadion zu bauen. Das war dann fast 3-mal so groß wie das bisherige und fasste über 30.000 Zuschauer. Das Stadion wurde 1939 fertiggestellt und ist heute nach ihm benannt. Der Höhepunkt in Browns Karriere an der Highschool in Massillon war ein Sieg 1940 gegen die Whitey High School aus Toledo. Die Tigers und die Whiteys waren beide ungeschlagen in dieser Saison. Beide gewannen ihre eigene Staatsmeisterschaft. Allerdings durch diesen Sieg wurde quasi diese Mannschaft die beste des Jahrganges oder die beste des Jahres 1939. Noch heute sagt man, dass die Mannschaft von 1939, 1940 eine der besten Footballmannschaften der Geschichte des Highschool-Footballs ist. Es war dann auch so, dass man darauf noch ein Freundschaftsspiel gegen eine Universität, die Kent State University, vornahm und man hat dort 47-0 gewonnen.
Die eine College-Mannschaft?
Ja, die waren halt viel älter trotzdem.
Deswegen frage ich nochmal nach. Und dann zu null?
Genau.
Wow, krass.
Es zeigte sich einfach so, dass die derart überlegen waren durch ihr Spielsystem. Mhm. Da hatten die anderen Mannschaften keine Chance. Noch heute wird das Erbe von Paul Brown in Massillon hochgehalten. Die Tigers, das Team, das er trainiert hat, die haben auf ihrem Trikot jetzt ein Porträt von ihm aufgedruckt.
Finde ich cool.
Und das Stadion heißt ja auch immer noch Paul Brown Tiger Stadium.
Also sie ehren sein Andenken weiterhin, halten das lebendig.
Ja, auf jeden Fall. Durch den Erfolg, den er da bei der Highschool erzielt hatte, wurde er natürlich auch selber bekannt. Die Leute begannen ihn den Wundermann von Massillon zu nennen. Und als die Ohio State University 1940 einen neuen Trainer suchte, nachdem man 3-mal in Folge gegen die rivalisierenden Michigan Wolverines verloren hatte, war Paul Brown der erste Kandidat. Einige an der Universität waren etwas skeptisch, ob ein 33-Jähriger in der Lage war, ein College-Team zu führen. Dazu muss man sagen, dass die normalen Trainer am College wesentlich älter waren. Das waren halt ehemalige Spieler oft, die aber schon wesentlich älter waren.
Also im Grunde, er war zu jung, er war selber kein richtig erfolgreicher Footballer, aber er hat ja als Trainer dann die Erfolge vorzuweisen gehabt.
Ja, es gab auch noch einen anderen Grund. Die wussten, dass die Spieler Paul Brown treu ergeben waren. Und die wollten natürlich auch die besten Highschool-Spieler haben. Und dann haben die gedacht, wenn sie den als Trainer holen, haben sie gute Chancen, die ganzen Spieler, die bei ihm gespielt haben, auch fürs College zu gewinnen.
Ich hoffe, das kam auch dann so.
Genau, das kam auch so. Und man hat ihm $6,500 Jahresgehalt geboten. Man muss sich vorstellen, das wären heute ungefähr $130.000 bis $140.000 im Jahr.
Das war doch schon ein guter Start.
Ja, also er hatte vorher auch schon ein gutes Gehalt von $5,000, aber er hat das auf jeden Fall angenommen, weil er auch die Chance sah, hier einen Karrieresprung hinzulegen.
Klar, die Buckeyes sind ja immer noch bekanntes College-Team, klar.
Er hat das Angebot im Januar 1941 angenommen und begann sofort mit der Einführung eines rigorosen Systems. Die Spieler wurden gedrillt, befragt und Brown konzentrierte sich vor allem darauf, zu schauen, ob die Spieler auch intelligent genug sind. Vor allem auch Neulinge nahm er ran und weil er das Gefühl hatte, die konnte er noch besser formen als die, die schon vorher dort gespielt haben.
Mhm.
Auch hier legte er wieder Wert auf Schnelligkeit. Er führte den 40-Yard-Lauf so als Maßstab ein. Das ist die Strecke, die man absolvieren muss, um so einen Punt abzudecken. Schon das erste Jahr an der Ohio State war ein Erfolg, denn die Buckeyes gewannen 6 von 8 Spielen im Jahr 1941. Die einzige Niederlage erlitten sie gegen die Northwestern University und ihren Star-Quarterback Otto Graham.
Den hören wir auch noch, glaube ich mal.
Ja, da auf jeden Fall. Der kommt auch gleich nochmal vor.
Okay.
Am 7. Dezember 1941 änderte sich alles im amerikanischen Sport allgemein, denn dort griffen die Japaner Pearl Harbor an. Das gefährdete dann 1942 schon die Saisons. Trotzdem spielten die Colleges eigentlich weiter. Allerdings mussten sie einige Spieler dann ans Militär abgeben. Das Team von 1942 war auch das erste, das Paul Brown handverlesen ausgewählt hat. Das waren also alle Spieler, die er unbedingt wollte. Und von diesen wurden später einige Hall of Fame-Profis. Darunter zählt Bill Willis, Dante Lavelli und der Star-Halfback Les Horbert.
Wahrscheinlich auch durch dieses Rekrutierungsnetz, was er ja schon in der Highschool aufgebaut hatte. Der kannte die ja alle oder hatte Informationen über sehr viele.
Genau, und die wollten auch zu ihm kommen. Ne? Also das passte dann. In der Mitte der Saison 1942 verloren sie ein einziges Spiel gegen die University of Wisconsin, nachdem einige seiner Spieler schlechtes Wasser getrunken hatten und krank geworden waren. Die haben dann noch krank gespielt, aber haben dann dadurch natürlich verloren. Insgesamt gewannen die Buckeyes ihre Conference und holten den ersten nationalen Titel überhaupt für die Ohio State seit Jahren.
Wow, also hat dann schon mal das erste in Anführungszeichen Wunder gewirkt.
Genau, das war ein Statement. Leider war es dann so, 1943, durch den Zweiten Weltkrieg war es dann so, dass er eigentlich nur noch ganz junge Spieler hatte. Er hatte eigentlich nur noch 17-Jährige und die College-Mannschaften spielten damals auch gegen die Militärmannschaften. Und da hatten die eigentlich überhaupt keine Chance, weil da auch viele ältere Spieler waren, die dann da mitgespielt haben. Aber das sollte ihm eigentlich nicht schaden, denn er wurde dann 1944 selber als Leutnant der US Navy eingezogen. Er diente dann bei den Great Lakes Naval Training Stations. Also er war dann Trainer einer Mannschaft an so einer Station in Chicago. Das waren die Blue Jackets. Und auch da war er dann extrem erfolgreich.
Also er war gar nicht weit weg. Great Lakes ist ja diese
Seenplatte
da oberhalb von Ohio.
Genau, da Cleveland.
Illinois. Hm.
Auch da war er erfolgreich. Hat allerdings nicht sein eigenes Spielsystem eingeführt, weil die Spieler aus verschiedenen Bereichen kamen, aus verschiedenen Teams. Und er hat aber trotzdem diese dann zu einem großen Erfolg geführt. Auch diese waren fast ungeschlagen. Sie haben 9 Siege errungen und nur eine Niederlage.
Wow.
Und das war dann gegen Notre Dame, die zu der Zeit halt auch ein Top-Team waren.
Also der Erfolg ist ihm auch da treu geblieben.
Genau.
Überragender Erfolg sogar.
Genau, und das führte dann dazu, dass 1944 ein Angebot bekam von der neu gegründeten AAFC. Auch darüber habe ich ja schon in meiner ersten Folge berichtet, das war die erste Konkurrenzliga zur NFL. Denn 1944 gründete Arch Ward, der einflussreiche Sportredakteur der Chicago Tribune, eine neue Profiliga. Und die hatte den Namen All-American Football Conference.
Ich erinnere mich, du hast in deiner Folge über die Gründung der NFL, über diese rivalisierende Liga auch schon berichtet.
Ja, denn der Krieg hatte ja viele Profiteams dazu gezwungen, seine Aktivitäten einzustellen. Im Grunde startete ja auch die NFL bei Null. Es war also ein guter Zeitpunkt, dort eine Konkurrenzliga zu starten. Insgesamt hat die Liga 8 Teams zusammengestellt. Das waren alles Teams von zahlungskräftigen Besitzern, die dort aufgebaut wurden. Und man hatte auch wirklich die Hoffnung, mit den Städten Baltimore, das waren die Baltimore Colts, die dann später zu den Indianapolis Colts wurden, den Brooklyn Dodgers, den Buffalo Bisons, die wurden später die Buffalo Bills, den Chicago Rockets, den Cleveland Browns, den LA Dons, Miami Seahawks und den New York Yankees sowie den San Francisco 49ers eine landesweite Liga aufzubauen.
Das finde ich schon witzig. Meine Yankees hatten also auch ein Football-Team in der Zeit. Auch spannend.
Ja, es hatten ja viele Baseball-Teams auch Football-Teams, aber die Yankees, man wollte halt den Namen vor allem in der Liga haben. Das war so was Bedeutendes. Man, Die Major League war ja das große Vorbild für die ganzen Football-Ligen, die dann
folgen sollten. Stimmt, da wollte Football ja erst noch hin, in diesen Glamour zu haben, genau, den Baseball ja schon hatte.
Einer der Besitzer war Arthur Mickey McBride, ein Geschäftsmann aus Cleveland, der aber in Chicago aufgewachsen war und der den Ward aus seiner Tätigkeit im Zeitungsgeschäft kannte. McBride war früher Vertriebsleiter bei den Cleveland News und hatte daher auch Verbindungen zu den Zeitungen, zu Fernsehsendern und ähnlichem. Der hatte dann zwischenzeitlich sein Geld mit Taxiunternehmen und einem Kabeldienst gemacht und es gab immer Gerüchte, dass der irgendwie auch Verbindungen zum organisierten Verbrechen hat, wegen diesem Kabeldienst für die Wetten. Das war ein System, mit dem konnte man natürlich so Wetten manipulieren. Das ging darum, dass möglichst früh die Ergebnisse mitgeteilt werden.
Also auch da wieder ein Besitzer, der so ein bisschen halbseiden, genau, zumindest klingt.
McBride war leidenschaftlicher Football-Fan, denn sein Sohn ging aufs College und spielte bei den Notre Dame Fighting Irish. In den frühen 1940er Jahren versuchte er, die Cleveland Rams aus der NFL zu kaufen. Aber der millionenschwere Supermarkterbe Dan Reeves wollte das nicht. Der wollte die Rams behalten. Der Vorteil war jetzt allerdings, durch die Gründung der neuen Liga hatte Dan Reeves die Gelegenheit genutzt, die Cleveland Rams nach Los Angeles zu transferieren.
Ach, so früh war das. Ach ja, stimmt.
Ja, die wollten ja auch als Reaktion auf die AFC, wollten die auch landesweit Mannschaften haben. Und die hatten ja eigentlich nur im Nordosten Mannschaften.
Ach so, die sollten die LA Dons der AAFC dann an der Westküste in LA kontern sozusagen.
Genau. Ne? Ja, die AFC, die hatte ja sowohl in Kalifornien als auch in Florida Teams. Ne? Und das wollte man dann halt kontern. Außerdem war es halt so, dass er in Cleveland kontinuierlich immer Geld verloren hat, obwohl es an sich ja ganz gut lief. Aber er hatte dann das Gefühl in L.A., gerade so mit Hollywood und so, da könnte er viel mehr Geld machen.
Klingt plausibel.
Nachdem McBride also den Zuschlag für die Franchise in Cleveland in der AAFC erhalten hat, musste jetzt an sich ja auch ein Name für das Team her und überhaupt ein Trainer. Und der Sportjournalist John Dietrich aus Cleveland, der hat ihm dann Paul Brown empfohlen, weil der halt überall, wo er gewesen ist, so erfolgreich gewesen ist. Und nach Rücksprache mit dem Ward hat der McBride sich dann entschieden, dem Paul Brown ein Angebot zu machen, wobei zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht klar war, was wird das überhaupt für ein Team? Es gab ja überhaupt kein Team. Als erstes hat er also den Trainer verpflichtet. Paul Brown hat, auch ohne zu wissen, wie es sein wird, wie das Team aussehen wird, direkt zugesagt. Allerdings hat er sich auch zusagen lassen, dass er das alleinige Sagen haben wird in diesem Verein.
Das war sehr ungewöhnlich, weil oft ja zu der Zeit, also im Baseball zumindest, die Eigentümer das letzte Wort hatten. Also sehr, sehr fortschrittlich klingt das.
Ja, das liegt auch ein bisschen an dem McBride. Der suchte also eigentlich auch so einen General Manager. Und der hatte jetzt das Glück, sozusagen einen Trainer und den General Manager gerade in einer Person zu finden. Und der hat es halt zugelassen. Und das wurde auch schriftlich so festgehalten.
Oh, das ist in der Tat sehr fortschrittlich. Krass. Also er wollte sich da echt raushalten und hat das auch geschafft.
Ja, der hat es tatsächlich geschafft. Bei einem späteren Eigentümer wird es da ordentlich Probleme geben. Da kommen wir aber nachher nochmal zu.
Ah, okay.
Jetzt musste ja erstmal ein Name für das Team her. Und die Idee war, die Einwohner wählen zu lassen. Und die wollten am liebsten das Team Browns nennen. Also nach dem Trainer. Brown sein Team sozusagen. Aber Paul Brown, der wollte das nicht. Der wollte nicht, dass das Team seinen Namen trägt. Deshalb hat man dann...
Das ist irgendwie ein ungewöhnlicher Gedanke, oder? Jetzt kennen wir die ja alle so, aber
gut. Ja, er fand das halt auch sehr merkwürdig. Er wollte das ja auch deshalb eigentlich nicht. Und der zweite Name, der bei der Umfrage rauskam, war Cleveland Panthers. Den wollte er allerdings auch nicht, denn das war der Name, den es früher einmal bei einem Team in Cleveland gab.
Klingt auch ein bisschen konventionell jetzt, Panthers, aber gut.
Ja, und dann war... Er wollte halt neu beginnen, ne? Und er wollte halt auch einen ganz neuen Namen. Und dann hat der Inhaber gesagt, dann sind es halt die Browns, ne? Nach Paul Brown selber benannt. Paul Brown hat dann später so eine alternative Geschichte in die Welt gesetzt. Der hat dann mal in einem Interview gesagt, ja, das wäre gar nicht so gewesen, dass sie den unbedingt nach ihm benennen wollten, sondern man nahm eine Abkürzung von den Brown Bombers ab. Er hatte die Idee, oder seine Erzählung war, dass man den Namen von Joe Louis, den nannte man den Brown Bomber.
Ach, der Boxweltmeister, ja.
Genau. Klar. Nach dem hätte man den benannt. Das hat sich dann bis in die 90er Jahre so gehalten, dieses Märchen. Er hat dann aber später klargestellt, nein, es ist tatsächlich so, dass die Leute wollten, dass das Team nach ihm benannt wird.
Und das geschah dann letztendlich auch. Geschah das auch.
Genau. Und deshalb heißen die bis heute die Cleveland Browns.
Ja, sehr ungewöhnlich, wusste ich so nicht.
Paul Brown hatte ja jetzt die Aufgabe, ein Team zusammenzustellen. Und er hat das genauso gemacht wie vorher auch. Er ist methodisch rangegangen, hat geschaut, welche Spieler stehen ihm jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg aus seiner Zeit an der High School, am College und bei der Navy zur Verfügung. Und da er großen Wert auf Disziplin, Präzision und Teamarbeit legte, hatte er erstmal die Vorstellung, er müsste erstmal einen richtigen Quarterback verpflichten. Und er wollte eigentlich nur einen haben. Und das war Otto Graham. Das war der Quarterback, der ihm damals in der Highschool ja eine Niederlage zugefügt hat.
Ja, den Namen haben wir ja eben schon mal gehört. Genau, jetzt wollen sie, er wollte ihn überzeugen, für sie spielen zu können. Bin mal gespannt, genau. Wie lang das? Was hat er in der Zwischenzeit gemacht, der Otto Brown?
Ja, der Otto Graham, der hat halt auch in der Navy gespielt, ne, im Zweiten Weltkrieg. Der war ja ein erfolgreicher College-Football-Spieler auch gewesen. Und dann kam der Zweite Weltkrieg quasi so dazwischen. Und der hatte jetzt auch tatsächlich keinen Job. Aber über den Otto Graham werden wir nochmal eine eigene Folge machen. Das ist nämlich eigentlich ganz interessant, wie der überhaupt jetzt sozusagen noch dazu stößt. Unter anderem hat Paul Brown dann auch in der Folge die ersten Afroamerikaner ins Profi-Football gebracht. Er holte 1946 mehrere afroamerikanische Spieler in sein Team und holte auch andere erfolgreiche College-Spieler von früher in das Team. Und das war eigentlich ja auch so ein bisschen ein Risiko für die Spieler, weil man wusste ja überhaupt nichts. Wird die Liga ein Erfolg? Was ist das für ein Team? Wer kommt da? Und wie passt das nachher zusammen? Aber zum Beispiel der Center, der später sehr erfolgreich ist, Frank Getzky, hat mal gesagt, ich bin einfach hingegangen und hab mal geschaut, was passieren wird. Also die haben das eigentlich recht locker genommen. Und das Ganze war dann mehr als erfolgreich, muss man sagen. Unter Browns Führung dominierten die Cleveland Browns die gesamten 4 Jahre des Bestehens der AFC. Sie haben in allen 4 Jahren gewonnen. Sie haben insgesamt 52 Siege und nur 4 Niederlagen erlitten. Und 3 Unentschieden. Eigentlich gab es nur 2 wirklich Rivalen. Das waren die New York Yankees und die San Francisco 49ers.
Das klingt ja schon fast zu dominant.
Ja, und das ist auch ein Problem für die Liga gewesen. Tatsächlich waren die Cleveland Browns zu gut. Also zunächst war es ja so, der Paul Brown dominierte mit seinem Team, weil er auch ganz innovativ war. Er hatte neue Coaching-Methoden und er setzte auf die sogenannte No-Huddle-Offense. Also man bespricht die Taktik nicht im Kreis, wie das so normal ist, sondern man, nachdem der Spielzug abgeschlossen ist, geht man sofort wieder an die Linie und macht weiter. Und der Quarterback sozusagen macht einfach von sich aus und spricht dann einfach und legt sofort los. Das war eine der Stärken von dem Otto Graham, dass er das machen konnte. Das hat die Gegner ja total durcheinander geworfen, die Abwehr.
Die müssen ja Codes gehabt haben als Audible, der muss ja dann irgendwie was angesagt haben, oder?
Das konnten sie ja vor allem deshalb auch, weil Paul Brown der Erfinder des Playbooks ist. Der hatte tatsächlich als erster so ganz ausführliche Plays in Büchern aufgeschrieben, die mussten die Spieler dann auswendig lernen.
Deswegen hast du ja auch eben auch schon gesagt, der sucht auch intelligente Spieler. Die müssten das ja auch erstmal leisten können, das lernen und umsetzen.
Ja, das stimmt. Im Grunde war es sogar so, die Spieler waren wie Schüler. Die mussten auch auf so Bänken sitzen, da wurden Theoriestunden abgehalten. Der hat die Spieler sogar abgefragt. Ne? Es sind erwachsene Männer und trotzdem hat er die behandelt wie Schulkinder sozusagen.
Also Prüfungen.
Ja,
in einer
genau.
gewissen Weise.
Und wenn die nicht gut genug waren, die Spieler oder das nicht verstanden, ne, dann flogen die auch raus aus dem Team.
Na klar, ansonsten kriegst du die No-Huddle-Offense ja gar nicht hin. Das muss ja auch wirklich bei allen dann ankommen.
Ja, das No-Huddle hatte nicht immer, das wurde ja nicht immer, aber das war so ein Stilmittel, ne? Aber vor allem war es halt so, dass die perfekt eigentlich darin waren, die Spielzüge durchzuführen. Und das war bei vielen Profiteams eben noch nicht der Fall zu der Zeit. Ne? Da war das teils chaotisch.
Also die Präzision war bei ihm überragend dann bei dem Team.
Genau. Allerdings war das auch so, dass der Paul Brown Wert darauf legte, vor allem später, dass die Spielzüge so gemacht werden, wie er sie vorgegeben hat. Also der gab sie zwar vor und der Quarterback sollte die dann in einer bestimmten Art und Weise ausüben. Vor allem hat er dann andere Spieler benutzt, um dann sozusagen Anweisungen zu geben. Er hat dann immer sozusagen einen in der Offense-Line immer ausgewechselt. Der gab dann sozusagen weiter, wie jetzt gespielt wird. Also der Paul Brown war ein äußerst strenger und harter Trainer, gerade was sowas anging, und er ließ auch nicht mit sich reden. Allerdings war er auch extrem erfolgreich. Otto Graham zum Beispiel, der wurde zu einem der ersten richtigen Stars der AAFC und der hat auch als erster Quarterback über 10.000 Passing Yards geworfen. Also es war auch so, dass der Paul Brown sehr auf das Wurfspiel abgestellt hat.
Also die 10.000 Passing Yards finde ich überragend und sehr ungewöhnlich für die Zeit. Also was ich so weiß, zumindest in der NFL wurde doch viel, also mit den Running Backs und Fullbacks gemacht und weniger geworfen. Also sehr innovativ.
Ja, auf jeden Fall. Er hat ganz andere Spielzüge gemacht, wie das andere Trainer gemacht. Und viel mehr wurde aufs Wurfspiel geachtet. Also das war zentraler Teil seines Spiels, anders als jetzt zum Beispiel in der NFL. Aber es war, sollte ja auch der Spielstil dieser AAFC sein, dass man etwas moderner, schneller, attraktiver ist als die NFL. Insgesamt wurden aus diesem Team der 40er Jahre 6 Spieler Profis, die in die Hall of Fame aufgenommen wurden. Und tatsächlich war es auch so, dass die Cleveland Browns das Star-Team dieser neuen Liga gewesen und das führte dann halt zunächst zu sehr großen Zuschauerzahlen. So kamen in der ersten Saison 57.000 Zuschauer pro Spiel, was für so eine junge Liga äußerst viel ist.
Das ist überragend. Mhm.
Aber wie du eben schon angesprochen hast, das Ganze führte dann aber auch dazu, dass sie die Opfer ihres eigenen Erfolgs wurden. Denn die Dominanz war so groß, dass die AFC schnell den Ruf einer zweitklassigen Liga erhielt, in der es nur ein gutes Team gab.
Und böse, also vergiftete Angriffe der NFL, um die so ein bisschen auch zu eliminieren wahrscheinlich.
Ja, aber auch die eigene Liga erkannte das. So hat man dann versucht, Spieler von den Cleveland Browns wegzutraden zu anderen Spielern. Also das waren dann so Absprachen zwischen den Eigentümern. Man wollte eine Ausgewogenheit haben.
Mehr Wettbewerb, ne?
Genau, und tatsächlich stellte sich das aber nicht ein, eben weil die taktisch so viel besser waren als die anderen Teams, dass dann auch viele Fans das Interesse an der Liga verloren. Die Zuschauerzahlen gingen stetig zurück, was vor allem dann auch finanziell schwierig für die Liga war. Und das führte ja dann auch zur Auflösung der AAFC. Und von dieser Liga hat die NFL dann ja auch nur 3 Teams übernommen. Das waren die Cleveland Browns, die San Francisco 49ers und die Baltimore Colts. Wobei die Baltimore Colts eigentlich auch ein sehr schlechtes Team waren. Aber das war so, man brauchte noch ein drittes Team. Ne? Das war so die Vertragsabsprache, in dem man, die dann dazu führte, zu diesem Merge der beiden Ligen. Allerdings war es dann so, dass sich die Dominanz der Browns auch in der NFL zeigte. Denn 1950 gewannen die Browns in ihrem ersten NFL-Jahr, trotz dieses Rufes, dass sie aus einer schlechten Liga sind, auch damals das Championship-Game gegen die Los Angeles Rams.
In der ersten Saison gleich?
Ja, sehr knapp, 30-28. Aber das Spiel war dann ein Meilenstein sozusagen. Damit konnte Paul Brown beweisen, dass er halt nicht nur in dieser zweitklassigen Liga ein Supertrainer ist, sondern dass sie auch die NFL beherrschen. Und das führte dann auch dazu, dass sie in den folgenden 3 Jahren auch in das Endspiel einzogen. Allerdings verloren sie dort jeweils knapp 2-mal gegen die LA Rams und 1-mal gegen die Detroit Lions. Doch 1954 und 55 kehrten sie triumphal zurück und gewannen erneut die Meisterschaft. 54 besiegten sie die Detroit Lions, die sie ja zuvor geschlagen hatten. Und 1955 schlugen sie erneut die LA Rams. Das waren halt die beiden anderen starken Teams in dieser Zeit. Während der 50er Jahre war Otto Graham dann der Star-Quarterback auch in der NFL. Insgesamt gewannen die Browns 7-mal ihre Conference und standen in jedem Jahr der Dekade in einem Meisterschaftsspiel. Also die waren die Top-Mannschaft überhaupt.
Krass, ist ja, das kennen wir ja heute überhaupt nicht mehr. Das ist ja viel ausgeglichener. Das ist ja total dominant.
Ja, ich war auch völlig überrascht, weil für mich sind die Cleveland Browns ja, wie soll man sagen, eher so ein schlechteres Team der NFL, auch so ein bisschen langweilig. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass die so dominant waren. Also insgesamt haben die ja, wenn man jetzt die Meisterschaften der AAFC dazuzählen würde, wären die der Rekordhalter. Die hätten dann 8 Titel.
Ich finde, das sollte man auch, aber ich glaube, die NFL verweigert sich, die anzuerkennen, oder?
Ja, das tun die auch. Also die zählen dann nicht diese Meisterschaften. Also in der AAFC insgesamt spricht man ihnen halt diese 4 Titel zu, die sie dann nach dem Merge errungen haben.
Ja, trotzdem finde ich diesen Impact, den der Paul Brown dann mit seinem Team auch in der NFL hatte, überragend. Das hätten die ja im Leben nicht gedacht, dass er sie so dominiert dann.
Nee, auf keinen Fall. Paul Browns Einfluss reichte auch weit über die Footballgrenzen aus. Er führte moderne Trainingstechniken und Methoden ein, die dann auch in anderen Sportarten übernommen wurden und war für Generationen von Trainern eigentlich so der Standard, auf dem man aufgebaut hat. Das, was er eingeführt hat, das Playbook, wöchentliche Sitzungen, der hat erste Videoaufnahmen, hat Trainings gefilmt, da war er der Erste und hat die dann den Spielern vorgeführt, was sie falsch machen sozusagen, Analysen von Gegnern eingeführt. Und vor allem hat er das, was er im College ja auch gemacht hat und auch in der Highschool, er hat so ein Scouting-System aufgebaut, um sozusagen aus der Umgebung die besten Spieler heranzuholen.
Was ich gerade spannend fand, hast du ja gesagt, Videoaufnahmen, hat er sich dann die Filmaufnahmen des Spiels verschafft und das alles dann analysiert, alles sehen? Geht es in die Richtung?
Genau, also er hat erste Videoaufnahmen sowohl vom Training als auch vom Spiel machen lassen und hat die dann den Spielern nachher vorgeführt. Ist ja viel leichter dann zu sehen, was man für einen Fehler gemacht hat oder was andere machen, wenn man das dann halt vorgeführt bekommt.
Absolut. Da kannst du ja auch dann, siehst du ja, was du falsch gemacht hast dann.
Genau.
Und kannst es hoffentlich dann besser machen.
Der Erfolg der Browns endete eigentlich dadurch, dass 1956 der Quarterback Otto Graham aufhörte. Und im Folgejahr hatte man dann schon eine schlechtere Bilanz, hat nur 5 Siege und 7 Niederlagen geholt. Allerdings war das insofern ganz günstig, dass man dadurch im Draft ziemlich weit nach vorne kam und die entschieden sich dann, einen anderen Brown zu verpflichten, nämlich den Running Back Jim Brown, auch eine Legende.
Oh ja, definitiv.
Allerdings auch ein sehr schwieriger Typ, wie wir gleich noch feststellen werden. Vor allem kam ja zu dieser Zeit, Ende der 50er, ja auch das Fernsehen auf. Auch das hatte ich ja schon mal in meiner ersten Folge gesagt, da kommen so die ersten landesweiten Übertragungen und das verändert den Sport dann schon sehr stark.
Das ist doch von dem Spiel Giants gegen Colts auch berichtet. Das ist 58 war das doch, glaube ich.
Genau, das ist ja the greatest game of all time und das war ja sozusagen der Startschuss dann für die zweite Konkurrenzliga Anfang der 60er Jahre. Und in diese 60er Jahre kommen wir jetzt auch hier mit Paul Brown und Jim Brown. Der Jim Brown wuchs durch das Fernsehen zu einem der größten Sportstars heran. Der war gut aussehend, charismatisch und vor allem war er äußerst dominant auf dem Spielfeld. Also der war einer der ersten Running Backs wieder, der ganze Spiele dominiert hat. Allerdings war es so, es gab dann persönliche Probleme mit Paul Brown, denn der kritisierte doch einige Aspekte seines Spiels, vor allem dann, wenn er sich nicht an das System von Paul Brown hielt. Außerdem warf er Jim Brown vor, dass er Angst vorm Blocken hätte.
Was?
Also zu dieser Zeit war es so, dass diese Running Backs ja auch zum Blocken oft eingesetzt, auch noch in der Defense eingesetzt wurden. Also der Jim Brown war auch schon an der Universität ein Star und wollte sich halt auch nicht alles sagen lassen. Ne? Also das war auch eine andere Generation. Wir sind dann schon so Anfang bis Mitte der 60er Jahre und so diesen militärischen Drill, den der Paul Brown so abverlangte, das war nicht seins. Allerdings war die Zusammenarbeit zunächst sehr erfolgreich, denn auch in der ersten Saison von Jim Brown erreichte man das Meisterschaftsspiel gegen die Lions, verlor aber sang- und klanglos 59-14.
Boah, das ist bitter.
Ja, das führte dann dazu, dass man auch in den folgenden 2 Jahren gar nicht mehr in die Playoffs kam, beziehungsweise gar nicht mehr um die Meisterschaft mitkämpft. Ein Team, das damals dann sozusagen die Browns ablöste, waren die Baltimore Colts. Mit dem Trainer Obie Eubank, den wir eben schon mal gehört haben. Und der war nämlich auch Co-Trainer unter dem Paul Brown. Und die hatten einen legendären Quarterback, Johnny Unitas. Über den werden wir auch mal eine eigene Folge machen. Und da werden wir sehen.
Darum.
Ja, da werden wir sehen, dass der ziemlich nah dran war, eigentlich der Nachfolger von Otto Graham zu werden. Aber das hat dann nicht geklappt. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Jim Brown und Johnny Unitas in einem Team zusammengespielt hätten. Aber
das ist schade. Ja. Ich würde es mir jetzt gerne vorstellen, aber es kam dann doch nicht dazu.
Also als der Stern von Jim Brown aufging als Running Back, kam es jetzt dazu, dass auch andere Spieler immer mehr die Methoden von Paul Brown in Frage stellten. Ein Höhepunkt war das Spiel gegen die New York Giants am Ende der Saison 1958, in dem ein Sieg oder ein Unentschieden gereicht hätte, um einen Platz im Meisterschaftsspiel gegen die Baltimore Colts zu sichern. Allerdings war es dann so, es gab einen missglückten Fake-Kick und der führte zur Niederlage. Und Paul Brown hat dann vor der Presse gesagt, das wäre der Quarterback Milt Plumb, der Nachfolger von Otto Graham, schuld gewesen.
Allerdings boah, ist böse.
Ja, ja.
Einfach den Spieler da so hinzuhängen, das geht ja gar nicht.
Das war so seine Art. Er war skrupellos, autokratisch und hat auch gerne öffentlich Spieler kritisiert. Das hat man nur in den 50er Jahren überhaupt nicht kritisiert. Aber so in den Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre ließen sich die Leute das also nicht mehr so gefallen. Und so war es dann so, dass die Spieler eigentlich das Gefühl hatten, nicht der Quarterback hat das verloren, das Spiel, sondern es war ja die Anweisung von Paul Brown, diesen Fake-Spielzug durchzuführen. Und er duldet ja keinen Widerspruch. Also hatten die Spieler das langsam das Gefühl, mit dem Paul Brown wird das nichts mehr. 59-60 belegte man dann auch nur den 2. Platz in ihrer Division. Also man erreichte halt nicht mehr das Endspiel. Und es kam dann noch etwas Neues hinzu. Art Modell, ein New Yorker Werbefachmann, kaufte das Team 1961 für $4,1 Millionen. Modell, der damals 35 Jahre alt war, kaufte Browns 15-prozentigen Anteil. Der hatte von dem früheren Eigentümer 15% an den Cleveland Browns erworben. Und der neue Besitzer kaufte das für $500,000 ab, gab Brown aber im Gegenzug einen 8-Jahres-Vertrag. Und es war so, dass grundsätzlich nach dem Vertrag alles so weiterlaufen sollte wie bisher. Dass der Brown sich um das Team kümmern sollte und das alleinige Sagen haben sollte. Nach außen hin wurde auch so gesagt, das wäre eine Arbeitspartnerschaft. Ne? Paul Brown, der legendäre Trainer, kümmert sich um das Team und er sozusagen um die Finanzen. Allerdings war es so, der Eigentümer Art Modell, der hielt sich nicht wirklich daran, denn der hatte eigentlich vor, eine viel direktere Rolle einzunehmen. Und das hat Paul Brown sehr verärgert, denn der war es ja gewohnt, überhaupt keinen zu haben, der mitredet.
Und dann noch jemanden, der eigentlich gar keine Expertise hat.
Ja, und es war ja auch so, dass der viel, viel jünger war. Und der war ja wenige Jahre älter als die meisten Spieler. Und so war es dann so, dass der sich oft dann die Sorgen der Spieler angehört hat. Also die Spieler hatten dann jetzt eine Person, wo sie hingehen konnten, sich über diesen harten Trainer beschweren konnten.
Das klingt gar nicht gut. Das riecht nach Streit zwischen Modell und Brown, vermute ich.
Ja, und der Streit wird dadurch auch noch schlimmer, dass der Modell und der Jim Brown sich so zusammengetan haben. Der Modell hat über den Jim Brown gesagt, das ist so sein verlängerter Arm, sein Seniorpartner im Team. Und der Modell saß auch während der Spiele immer in der Nähe der Pressetribüne. Man konnte ihn dann laut dabei belauschen, wie er Paul Browns Spielentscheidung ständig kritisierte. Und das hat dann einen tiefen Keil zwischen diese beiden Männer getrieben.
Ja, in der Tat verständlich. Voll nachvollziehbar. Würde ich mir auch nicht gefallen lassen. Und dann haben die einen 8-Jahres-Vertrag, sind aneinander gekettet. War gespannt,
wie lange das aussieht. Ja, genau. Zu dieser Zeit war es dann halt auch so, dass der Paul Brown als einer der wenigen Trainer noch darauf bestand, jeden einzelnen Offensivspielzug sozusagen anzusagen, beziehungsweise mehrere Spielzüge halt vorzugeben und die Spieler durften davon nicht abweichen.
Voll die Entmündigung irgendwie, also aus heutiger Sicht. Du kannst dich ja gar nicht mehr einbringen, kannst nichts improvisieren.
Das lag vor allem daran, dass der Paul Brown den neuen Quarterbacks überhaupt nicht vertraute. Also bei dem Otto Graham hatte er noch dieses Vertrauen, da ließ er auch mehr durchgehen und er durfte auch mehr selber machen. Aber sozusagen, jetzt seit der weg war, verhärtete sich die Situation dann immer mehr. Und der richtige Bruch zwischen dem Eigentümer Modell und Brown kam dann, als Paul Brown entschied, dass er im Draft den Star-Halfback Bobby Mitchell, den sie im Team hatten, gegen die Rechte an einem Ernie Davis eintauschte. Der war Heisman-Trophy-Gewinner am College gewesen und ebenfalls Running Back. Und der war der Nachfolger von Jim Brown an seiner Universität, hatte dort allerdings auch alle Rekorde von Jim Brown gebrochen. Allerdings war es dann halt so, wozu soll man einen zweiten Running Back verpflichten, wenn man ja schon den Superstar der Liga in seinen Reihen hat?
Ich denke, das kam weder bei Jim Brown noch bei Art Modell gut an.
Ja, es kam dann sogar noch viel schlimmer. Bei Davis wurde vor der Saison, kurz davor, 1962 Leukämie festgestellt.
Oh shit.
Tatsächlich hat er kein einziges Spiel für die Cleveland Browns bestritten. Der starb am 18. Mai 1963.
Boah, das ist ja echt richtig tragisch. Ich wollte mich gerade schon sagen, den Namen kenne ich gar nicht. Und wenn der so erfolgreich war und alle Rekorde von Jim Brown gebrochen hat, das wäre ja der Überspieler geworden.
Ja, tragisch. Das wäre wahrscheinlich auch geworden. Und der Hintergrund war, dass der Paul Brown unbedingt dieses Duo-Modell und Jim Brown auseinanderbringen wollte und dem sein Plan war, Jim Brown zu verkaufen. Also dies führte dann zum endgültigen Bruch und Modell zog dann die Reißleine. Er entließ Paul Brown am 7. Januar 1963, einem Tag, an dem es zu einem Streik bei der lokalen Presse kam. Dadurch konnte natürlich jetzt diese Nachricht nicht so schnell durchsickern und auch nicht so verbreitet werden. Das war also ziemlich clever gelöst eigentlich. Den legendären Trainer rauszuschmeißen in der Nacht- und Nebelaktion. Aber die Journalisten haben nicht geschlafen. Die haben dann ein 32-seitiges Magazin allein nur zu diesem Rauswurf und Paul Brown gemacht.
Oh Gott, ja, krass.
Man hat dann auch die Spieler befragt und die waren so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits wollte keiner offen was gegen den Trainer sagen. Allerdings haben auch einige Spieler gesagt, ja, aber wir glauben, unter ihm werden wir nicht mehr gewinnen können. Und das hat dann sozusagen auch die Fans so ein bisschen beruhigt. Es kam dann nicht zu Ausschreitungen oder Ähnlichem. Neuer Trainer wurde Blanton Collier, auch ein bekannter Trainer. Der war der langjährige Assistent von Paul Brown.
Also war eine gewisse Kontinuität für die Spieler auch erstmal garantiert. Oder hat der vermutlich mal das Spielsystem jetzt nicht radikal verändert? Oder vielleicht doch?
Nee, eigentlich nicht. Der hat das erstmal so weiterlaufen lassen. Der war nur viel umgänglicher, sage ich mal. Und der hörte natürlich auch auf mehr das, was der Eigentümer sagte. Jetzt war allerdings ja so, der Paul Brown hatte ja einen 8-Jahres-Vertrag. Also so richtig rausschmeißen konnte man ihn nicht. Der Modell hat die Lösung gefunden, dass er ihn als Trainer rausschmeißt. Aber als Vizepräsident blieb er einfach in dem Verein. Und zwar zu einem Gehalt von $82.500 im Jahr.
Aber er vermutete, er durfte aber gar nichts mehr entscheiden.
Ja, gegenüber der New York Times hat er gesagt, ich bin ein Vizepräsident, der für ich weiß nicht was zuständig ist. Also im Grunde hatte er nichts mehr zu tun und auch vor allem nichts mehr zu sagen.
Also im Grunde ein sehr hochdotierter, gut bezahlter Dauerurlaub. Er war raus.
Genau. Es gab dann Gerüchte, dass der Paul Brown und Investoren die Eagles kaufen wollten. Die wurden zum Verkauf angeboten zu dieser Zeit und er bot dann $4.5 Millionen für das Team. Allerdings stieß das in Philadelphia nicht auf Gegenliebe. Man war gar nicht begeistert davon, dass Paul Brown jetzt der neue Eigentümer werden sollte. Deshalb kam es dann auch nicht zum Kauf, was für den Modell auch ein bisschen schade war. Der hatte das nämlich auch noch sehr unterstützt. Klar, der wollte den Paul Brown ja endgültig loswerden.
Genau.
Insgesamt sprachen die beiden Männer dann so gut wie gar nicht mehr. Obwohl er ja finanziell jetzt durch diesen Vertrag super abgesichert war, wuchs allerdings die Frustration bei Paul Brown von Jahr zu Jahr bzw. von Monat zu Monat. In seiner Biografie hat er mal geschrieben, es war schrecklich. Ich hatte alles, was ein Mann sich wünschen konnte. Freizeit, Geld, eine wunderbare Familie. Trotz alledem war ich am Ende meiner Kräfte und psychisch am Ende.
Ich denke, der wollte nur eins, arbeiten.
Genau, also für ihn gab es nur dieses Leben als Trainer. Das hat er ja seit er Anfang 20 war gemacht. Der konnte sich gar nichts anderes vorstellen. Da Brown immer noch ein hohes Jahresgehalt bezog und auch gerne Golf spielte, hieß es, dass die einzigen beiden Menschen, die mit Golfspielen mehr Geld verdienen, Arnold Palmer und Jack Nicklaus sind.
Wow, das waren die Größten zu der Zeit.
Ja, also im Grunde hat er Geld bekommen fürs Golfspiel.
Ja, es ist eine Ressource, die bringt ja gar nichts. Ne?
Der Paul Brown hat natürlich auch immer wieder versucht, als Trainer irgendwo zu anfangen. Also der hatte immer die Bedingung, dass er die alleinige Kontrolle in Fragen von Aufstellung, Draft und alles, was das Team betraf, hatte. Und das wollten natürlich viele gar nicht. Ne?
Gerade vermute, deswegen ist er auch in Philadelphia nicht angekommen, weil so ein Diktator in Anführungszeichen wollten vermutlich mal die ganzen anderen Besitzer nicht unter sich dulden oder neben sich dulden.
Genau. Und 4 Jahre später gründete die AFL, ja die Konkurrenzliga zur NFL zu dieser Zeit gewesen, hat eine neue Franchise und zwar in Cincinnati. Und das sind die heutigen Cincinnati Bengals. Und Brown war der Eigentümer dieser Cincinnati Bengals mit einem Konsortium, einer Eigentümergruppe, aber er war der General Manager und Cheftrainer dieses Teams. Also im Grunde hatte er da das Glück, dass da eine neue Franchise gegründet wurde und er da komplett neu anfangen konnte.
Wann war das ungefähr?
Das war 1967, glaube ich. Mhm. Brown nannte die Mannschaft die Bengals, weil in Cincinnati in den 30er Jahren schon mal so ein Team war. Also in diesem Team war es ihm eigentlich recht, einen alten Namen zu verwenden.
In einigen Büchern steht, er hat den Namen aus Verbundenheit zu den Massillon Tigers gewählt, da auch die orangene Farbe wohl die gleiche Farbe ist, wie sie in Massillon benutzt wurde.
Er installierte dann auch seinen eigenen Sohn Mike im Front Office und Assistenten sozusagen seiner rechten Hand. Also er vertraute auch nicht mehr so wirklich auf Assistenztrainer und Ähnliches. Er wollte dann einen aus der Familie haben, der sozusagen ihn den Rücken stärkt, so auch das Geschäftliche alles übernimmt.
Klingt jetzt irgendwie so misstrauisch und so fast schon,
ja,
weiß nicht, als ob er keinem über den Weg trauen würde.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Okay. Insgesamt holte er allerdings einige Assistenztrainer heran, die später richtige Trainerstars waren. Bill Johnson, Rick Forzano und Bill Walsh zum Beispiel, die waren alles Co-Trainer. Ja.
Ah.
In den ersten beiden Spielzeiten 1968 und 69 schnitten die Bengals schlecht ab. Aber das Team schien sich jetzt so langsam zu finden. Paul Brown konnte durch die schlechten Ergebnisse gute Spieler im Draft verpflichten, unter anderem Quarterback Greg Cook.
Der wird allerdings auch America's Greatest One-Hit-Wonder genannt, weil er tatsächlich aufgrund einer Verletzung nur 2 Jahre gespielt hat in der NFL.
1970 traten die Bengals ja dann auch in die NFL ein durch den Merge von AFL und NFL. Die Cleveland Browns und die Cincinnati Bengals kamen beide in die neu gegründete American Football Conference. Allerdings war es jetzt so, dass der Star Quarterback Cook eine schwere Verletzung erlitt und seine Karriere sofort aufgeben musste. So musste man sich dann auf den Ersatzquarterback verlassen, der kurze und präzise Pässe spielen konnte, allerdings nicht den Arm hatte, um weite Pässe zu spielen. Das führte dann dazu, dass Paul Brown zusammen mit Bill Walsh sozusagen die erste West Coast Offense entwickelte. Das ist also der Ursprung der späteren legendären West Coast Offense.
Ah, cool.
Das hat Bill Walsh dann später bei den San Francisco 49ers ja umgesetzt.
Ja, deswegen bin ich eben auf den Namen so angesprungen, weil das da klingelte was, ne?
Ja, Joe Montana und so.
Genau.
Ja, da war es ja auch so, dass der auch berühmt wurde, nicht durch die weiten Pässe oder so, durch riskantes Spiel, sondern halt durch kurze, klare, schnelle Pässe. Und das war halt das System, was Paul Brown mit Bill Walsh da entwickelt hatte. 1970 kam es dann auch zu dem ersten Aufeinandertreffen mit den Cleveland Browns. Das verlor man mit 30-27. Paul Brown wurde im Stadion dann ausgebuht, weil er sich angeblich weigerte, Collier, seinem früheren Co-Trainer, die Hand zu schütteln. In einem Interview hat er dazu gesagt, das wäre alles völliger Quatsch. Er hätte halt generell anderen Trainern gar nicht mehr die Hand geschüttelt und das schon seit Jahren nicht mehr.
Okay.
Beim Rematch in derselben Saison gewannen dann die Bengals tatsächlich auch gegen die Cleveland Browns. Paul Brown nannte das später seinen moralisch größten Sieg.
Das glaube ich, das wird eine große Befriedigung für ihn gewesen sein.
Ja, zeigt aber auch so ein bisschen seinen Charakter. Ne? Einer, der so viel gewonnen hat und dein größter Sieg ist der Sieg über das eigene Team sozusagen.
Es ist schon, das klingt traurig.
Ja, er ist nachher ein ziemlich verbitterter Mann. Obwohl die Cincinnati Bengals dann im Folgejahr einen neuen Quarterback mit Ken Anderson verpflichten konnte, gelang es ihnen nie in die Postseason zu kommen. Jedenfalls nicht, solange Paul Brown noch da war. Denn 1975, nach 45 Jahren als Trainer, erklärte er seinen Rückzug. Insgesamt hatte sich das Spiel auch während seiner Trainerzeit dramatisch verändert. Also es war ein ganz anderer Sport, als er aufgehört hat, als der Sport, mit dem er angefangen hat.
Ich denke auch, dass die Spieler jetzt einer ganz anderen Generation entstammten und der war ja dann für die ja viel zu alt irgendwie auch.
Genau, Paul Brown war damals 67 Jahre alt, als er aufgehört hatte. Ja, die Cleveland Browns, um mal auf die zurückzukommen, nach der Entlassung 1963 gab es so ein Auf und Ab bei den Cleveland Browns. Also es gab zunächst einen großen Erfolg, 1964 gewann man die Meisterschaft mit Jim Brown und dem neuen Trainer, aber dann ging es stetig bergab. In den 80er erlebten sie unter Trainer Marty Schottenheimer und Quarterback Bernie Kosar sozusagen eine Renaissance.
Allerdings gewannen sie keine Meisterschaft.
Aber da haben wir uns, glaube ich, beide auch angefangen, uns für Football zu interessieren. Bernie Kosar erinnere ich noch, die hatten ja, waren fast mal Champion damals, die Cleveland Browns, aber eben nur fast.
Ja, das ging so ein bisschen unter wegen den San Francisco 49ers und Joe Montana irgendwie.
Ja, die haben wirklich was gewonnen und die Browns eben nicht.
Die 90er Jahre brachten dann neue Herausforderungen und vor allem gab es eine kontroverse Verlagerung des Teams nach Baltimore durch den Besitzer Art Modell 1996. Denn das führte dann zu der Gründung der Baltimore Ravens. Dazu muss man sagen, dass die Baltimore Colts ja auch in den 80er Jahren verkauft wurden. Ja, und Baltimore hatte zu der Zeit kein NFL-Team.
Und die gingen doch nach Indianapolis, ne? Indianapolis
genau.
Colts. Genau, bei Nacht und Nebel, meine ich mich zu erinnern.
Ja, das werden wir nochmal eine
sehr
Folge.
Unschön.
Da werden wir eine Folge zu machen. Das war wirklich eine Nacht- und Nebel-Aktion. Ja, 1999 kehrten dann die Cleveland Browns als ein Expansion-Team in die NFL zurück. Also insgesamt waren das nur 3 Jahre ohne NFL in Cleveland.
Das fand ich damals richtig gut, weil die haben mir echt gefehlt.
Ja, ich weiß nicht, ob mir die gefehlt haben. Aber
von der Tradition her einfach.
Das ja, also es hat eigentlich ja immer ein Team da gegeben.
Deswegen.
Und es war dann eigentlich auch so, dass so in den 2000ern war es erst schlecht, aber man machte dann Fortschritt und 2020 war man erstmals seit vielen Jahren wieder in den Playoffs und man hat sogar die erste Runde gewonnen. Also es ging aufwärts. Um nochmal auf Paul Brown zurückzukommen. Privat hatte er 3 Söhne. Seine erste Frau verstarb allerdings schon 1969 an einem Herzinfarkt. Er heiratete dann 1973 seine ehemalige Sekretärin und einer seiner Söhne, Robin, verstarb 1978 an Krebs. Also er hatte auch so ein paar Schicksalsschläge, die noch dazu kamen. Paul Brown wurde dann später von seinem Sohn als Teamchef der Cincinnati Bengals abgelöst. 1967 wurde Paul Brown schon in die Hall of Fame aufgenommen. Otto Graham hielt dann die Rede zu seiner Ernennung und erklärte, er halte Paul Brown für den besten Trainer, den das Spiel je gesehen hatte. Früher habe ich ihn beschimpft und mich beschwert, aber jetzt bin ich froh, dass ich unter ihm gespielt habe und all die Meisterschaften gewonnen habe. 2009 wurde Brown dann von der Presse als einer der 12 besten Trainer aller Zeiten in allen Sportarten gewählt. Es gab insgesamt nur 2 andere NFL-Coaches, die dort gewählt wurden. Also das zeigt so sein Vermächtnis. Und wie bedeutend er eigentlich für den Sport gewesen ist. Obwohl Paul Brown Dutzende erfolgreicher Teams auf Highschool-, College- und Profi-Ebene trainierte, machte er sich aber auch viele Feinde.
durch seine kontrollierende Persönlichkeit, durch scharfe Kritik an den Spielern vor der Presse, wurde er äußerst unbeliebt. Er war ein sehr schroffer Mann und seine Kritik war nach Aussagen einiger Journalisten vernichtend und unbarmherzig. Er verbot den Spielern das Trinken, das öffentliche Rauchen und schrieb ihnen vor, vor Auswärtsfahrten Jacken und Krawatten zu tragen. Am Dienstagabend durften sie während der Saison keinen Sex mehr haben. Laut Pat Summerall hat Brown einmal einen Spieler, der später in die Hall of Fame aufgenommen wurde, Doug Atkins, ausgewechselt, weil er während der Mannschaftssitzung laut gerülpst hatte. Also er hat ihn einfach aus dem Team geschmissen für das Spiel. Brown war halt ein methodischer und disziplinierter Trainer, der keine Abweichung in seinem System und vor allem auch nicht an seinen Werten duldete. Nach dem Spiel warteten die Flugzeuge nicht auf verspätete Spieler. Nein, die mussten sich dann selber einen Flug organisieren. Wer nicht pünktlich ist, fliegt nicht mit, so Paul Brown. Die Spieler, die Fehler machten, wurden in der Nachbesprechung dann vor allen anderen Spielern der Lächerlichkeit preisgegeben.
Das ist ja brutal.
Browns langjähriger Safety Ken Kontz sagte später, es gibt nur zwei Wege, den falschen Weg und den Paul Brown Weg. Wenn man es auf seine Art macht, war alles richtig. Er war ein sehr strenger Trainer und er erwartete, dass man seine Regeln einhielt. Minutiös. Vor allem war Paul Brown aber auch ein harter Verhandlungspartner. Er war ja für den gesamten Sport verantwortlich und damit auch für die Spielergehälter. Oft weigerte sich, verdienten Spielern trotz guter Leistung Gehaltserhöhungen auszusprechen.
Also für die Spieler extrem ungünstig, die Kombi Trainer und General Manager, weil der konnte ja, also schwierig, das auszutarieren. Einerseits sollen die für dich durchs Feuer gehen, andererseits musst du auch an jedem Dollar sparen, den du denen vorenthältst dann. Also echt der Interessenskonflikt.
Auf jeden Fall. Er sagte einmal, die Spieler müssten halt bereit sein, um ihr finanzielles Leben zu kämpfen. So nach dem Motto, wenn die zu viel verdienen, wären die auch zu faul.
Ja, das war die Zeit der Einjahresverträge, kenne ich aus dem Baseball auch. Also für die Spieler wirklich sehr, sehr ungünstig.
Browns Geiz bei den Gehältern frustrierte seine Spieler arg und war eine treibende Kraft hinter der Gründung der National Football League Player Association. Das ist die Association, die die Interessen der Spieler vor der NFL vertritt. Denn Browns Spieler Dante Lavelli und Abe Gibron haben zusammen mit einem Anwalt und dem Browns Assistenztrainer Creighton Miller für die Gründung der Gewerkschaft gesorgt, die die Spieler dann vertreten hat. Darüber war der Paul Brown so verärgert, dass er ein Mannschaftsfoto von 1956, in dem dieser Miller vorhanden war oder abgebildet war, nachretuschieren ließ und hat diesen Miller dann rausgeschneiden lassen, beziehungsweise wegretuschieren lassen.
Schlechter Verlierer, kann ich da nur sagen.
Ja, Brown war nicht bereit, sich in irgendeiner Weise anzupassen an die Zeit. Ne? Nach seiner Meinung nach musste alles so laufen, wie er das wollte.
Hat ja auch lange Erfolg damit gehabt, aber irgendwann waren die Zeiten, so klingt es zumindest, andere und dann war er ein Auslaufmodell.
Vor allem war er halt auch sehr verbittert und er hegte einen dauerhaften Groll quasi bis zum Lebensende gegen Art Modell und gegen den Co-Trainer Collier. Dem hat er nie verziehen, dass dieser nach dem Abgang das Traineramt übernommen hatte, obwohl der Collier noch zu ihm gegangen ist, bevor er Trainer wurde und um seinen Segen gebeten hat. Dem hat er ihm dann auch gegeben, aber innerlich hat er ihm das nie verziehen.
Wirklich ein verbitterter Typ.
Ja, trotz diesem autokratischen Stil und dieser Verbitterung muss man aber sagen, dass er halt eine Riesenrolle in der Entwicklung und der Modernisierung des Footballs gespielt hat.
Absolut, ja.
Also die Plays und das Playbook, was er entwickelt hat, waren eine Sache. Er hat so
Scouting, ne?
Scouting. Wichtigster Beitrag war halt die Organisation, die Entwicklung von Spielzügen, die Organisation und Verwaltung eines Teams. Vorher war das Ganze chaotisch. Da gab es auch gar kein richtiges Trainerteam. Der war der Erste, der für die verschiedenen Positionen auch Trainer eingestellt hat.
Also eine überragende organisatorische und auch für die Struktur wichtige Person in der NFL.
Ja, und der hat dann halt so die Standards auch gesetzt, ne? Also dass so Spieler auch eine gewisse Spielintelligenz haben müssen, nicht nur Kraft, ne? Er verlangte dann halt das Wissen und das Lernen der Spielzüge und halt, wie bereits gesagt, Videoaufnahmen führte er ein und vor allem die Sichtung aller College-Talente in einem riesigen Umkreis, nachher sogar landesweit. Das hatte vor ihm auch noch keiner gemacht.
Und letztlich hat er ja die Liga auch dadurch weitergebracht, weil die anderen mussten sich dem ja anpassen, die mussten ja aufholen und das auch kopieren, denke ich.
Genau so ist es. Das führte dann halt auch so dazu, dass andere Teams immer besser wurden. Die haben das alle übernommen. Vor allem die verschiedenen Trainer, Don Shula, Reep Eubank, Chuck Knoll, Bill Walsh, das waren alles mal seine Co-Trainer oder am College Spieler gewesen, die haben das alle bis zu einem gewissen Grad dann übernommen. Nicht die Art von ihm, aber dann halt, wie man so ein Team organisiert.
The Basics and Fundamentals, genau. Und wir müssen auf jeden Fall auch nochmal den Namen Vince Lombardi nennen, wenn die anderen auch genannt werden, weil das war ja, ist ja mein Lieblingscoach in der Geschichte.
Wegen der Packers. Ich glaube, der war, den mochte Paul Brown nicht so sehr.
Also war halt auch erfolgreich, ja, New Yorker. Okay, das nur am Rande.
Aber vielleicht am Ende nochmal so ein bisschen was Versöhnliches von jemandem, mit dem er eigentlich ja richtig Streit hatte. Der Jim Brown hat über ihn nachher gesagt, Paul Brown hat den Football richtig verstanden. Vor allem habe Paul Brown mehr schwarze Spieler in die Profiliga integriert, ohne ein einziges Wort über Integration zu verlieren. Er ist einfach losgezogen, hat einen Haufen schwarzer Athleten unter Vertrag genommen und angefangen, ihn in den Hintern zu treten. So macht man das. Man redet nicht drüber. Paul hat nie ein Wort über die Rasse verloren. Aber es gab Zeiten im Sport, in denen in einigen Städten die weißen Spieler in schönen Hotels wohnen und die Schwarzen in den armen Häusern schwarzer Familien wohnen mussten. Aber nicht bei Paul. Wir wohnten immer in den besten Hotels. Die haben das ganze Team aufgenommen. Er hat hier nie ein Wort gesagt. Auf seine Weise hat er dadurch mehr für die Integration von schwarzen Spielern gemacht als jeder andere Trainer. Denn niemand hat sich getraut, Paul Brown zu widersprechen. Tja, und damit möchte ich das vielleicht heute, das Thema Paul Brown, mal abschließen.
Also mega interessant, vor allen Dingen auch diese Integrationsleistung von ihm, weil die, aber ich habe ja viel auch in den USA jetzt schon gelesen, das geht da ziemlich unter. Im Baseball wird Jackie Robinson und Branch Rickey bei den Dodgers immer gefeiert, auch jetzt immer noch. Und Paul Brown und seine Integrationsleistung, das ist ziemlich vergessen.
Es zeigt,
also ich finde es toll, darauf hinzuweisen.
Ja, es zeigt einfach auch, dass es halt zwar ein schwieriger Charakter war, aber auf seine Art natürlich, was das anging, natürlich sehr fortschrittlich war.
Ich kann auch verstehen, wenn man so viel kann und so viel Visionäres in sich hat, dann will man das auch nach seinen Gedanken umsetzen und möchte sich da nicht reinreden lassen.
Es gibt halt viel Positives, aber halt auch einiges Negatives, was man über ihn sagen kann. Aber er war halt sozusagen der Vorreiter für alle Trainerstars, die danach kamen.
Und er wird mittlerweile gar nicht mehr so oft erwähnt. Deswegen schön, dass du über ihn so ausführlich berichtet hast. Fand ich super spannend.
Ja, ich fand das auch richtig spannend. Es gibt da halt wirklich sehr viel zu berichten. Und über den Otto Graham werden wir auf jeden Fall auch noch eine Folge machen.
Auf jeden Fall.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.